Hallihallo, heute ist Diana Rettke wieder bei uns mit dem Thema Pubertät. Ich freue mich sehr, dass es wieder geklappt hat.
Hallo, ist das eigentlich schon unsere fünfte Folge, ne? Krass. Vielen, vielen
Ja,
Dank für die
stimmt.
Einladung. Es macht sehr, sehr großen Spaß.
Ja, kann ich nur zurückgeben. Wir werden uns heute über das Thema Pubertät unterhalten. Ich finde es klasse, weil haben wir ja so ein bisschen auch zu zweit gesagt, ist irgendwie doch echt wichtig, auch für Leute, die eigentlich sich einen neuen Hund holen. Man möchte ja irgendwie so ein bisschen meinen, naja, gut, also von sich einen Hund holen zu Pubertät liegt doch so viel Zeit. Da braucht man ja nicht in einem Podcast drüber zu informieren für Leute, die noch gar nicht einen Hund haben. Aber wir sind uns auch einig, dass man so ein bisschen doch mal drüber sprechen sollte. Vor allem auch in Bezug darauf, sich vielleicht auch mal bezüglich eines pubertierenden Hundes umzuschauen. Aber werden wir gleich nochmal ausführlicher drüber sprechen. Ich würde sagen, wir fangen mal einfach so damit an. Pubertät beim Hund. Ja, das gibt es. Werde ich tatsächlich aber auch oft gefragt, oh, Hunde, machen die auch eine Pubertät durch? Ja, machen sie. Was würdest du sagen, wann beginnt das? Wie lange dauert diese Phase? Einfach mal vielleicht, dass wir kurz mal drüber sprechen, grobe Rahmen.
Das Wichtigste vorweg finde ich zu verstehen, dass das eben ganz, ganz früh passiert, dass man eben gefühlt noch den Welpen auf dem Arm hatte und er findet einen super toll und alles, was man vorschlägt, sagt der Welpe, das ist die beste Idee, die du je hattest. Und auf einmal ist da ein Hund, der sich beginnt zu verändern. Und das finde ich ganz interessant zu wissen für unsere Hörer, dass sie nicht alleine sind mit dem Gefühl von, boah, das geht jetzt aber schnell. Oder man ist dann ziemlich schnell als Mensch in dem Gefühl, boah, das habe ich nicht erwartet. Oder wie ungerecht ist der denn, der Hund? Eben brauchte der mich jetzt und jetzt wird er unabhängiger. Und dann gebe ich immer das Beispiel, dass es beim Menschen haben wir einfach den unschlagbaren Vorteil, vom Säugling bis zum Teenie, das dauert mal 10, 11, 12, 13 Jahre. Und dann hat man einfach als Mensch die Chance, langsam sich abzunabeln und dazwischen passieren ganz viele Dinge. Und jetzt auf deine Einstiegsfrage, wann passiert das? Im Fall eines kleinen Hundes, also einer kleinen Rasse, kann es ja schon mit dem 6. Monat passieren. Jetzt überleg mal, der Hund zieht mit 8, 9, 10 Wochen bei dir ein und erstmal ist alles Eidi-Dei und auf einmal kommt der in die Geschlechtsreife und zack, du auf einmal, nicht über Nacht, aber manchmal schon, siehst du einen Hund vor dir, den du so nicht kanntest. Das
Ja.
hört sich jetzt viel negativer an, als es ist. Damit wollte ich eigentlich zu Beginn erstmal Mut machen, dass man sich selbst nicht schlecht fühlen muss, dass man denkt, huch, damit habe ich nicht gerechnet, sondern wir sind es als Menschen mit dem Kind nicht gewohnt, dass es so schnell geht.
Und weil du die Größe des Hundes ansprichst, es gibt tatsächlich auch Hunde, bei denen dauert das richtig lange, bis sie in die Pubertät
Ja,
kommen.
ja.
Vor allem alles, was so beispielsweise jetzt Herdenschutzhund und so angeht, alles, was sehr riesig ist, da erlebe ich das auch nicht selten, dass ich den Leute habe, die dann mit ihrem Einjährigen unterstehen und sagen, also Pubertät war bei uns gar kein Problem. Und ich dann da stehe und sage, ja, weil ihr noch nicht drin wart.
Ja, genau.
Also mal so für die, die keine Ahnung haben, was passiert so in der Pubertät? Ich glaube, dass was so das Typische ist, was man ja ganz oft sagt, ist, dass der Hund auf einmal aufhört, so gefallen zu wollen. Der fängt auf einmal an. Also typisch so Welpe ist ja nicht bei allen, aber schon so, finde ich schon in der Regel, die dippeln noch so hinterher. Die sind sehr abhängig von einem. Die kann man eigentlich ohne Probleme in der Regel, sage ich mal, ohne Leine laufen lassen, weil die eh so sagen, oh Papa, wie so ein Entenbaby, ich latsch dir da hinterher. Alles ist toll und ich will dir gefallen, wenn du mir sagst, sitz, dann lerne ich das und so. Und dann kommt die Pubertät und dann ist das halt alles nicht mehr so da. Also das muss nicht bei jedem Hund so sein, aber das ist, sag ich mal, schon so im Durchschnitt so.
Genau. Und wichtig finde ich zu wissen für die Hörer, dass es eben nicht zwangsläufig die Schuld des Menschen ist, wie krass die Pubertät ist. Weil jeder Jeck ist anders. Also jeder Hund geht da anders durch. Hängt von so vielen verschiedenen Faktoren ab. Wovon ich aber überzeugt bin, ist, dass du, wenn du einen guten Grundstock legst im Welpen- und Junghundealter, dass du die Pubertät, wie schlimm sie auch immer werden mag oder wie intensiv, ein bisschen abmildern kannst. Damit meine ich, wenn der Hund dich, wenn du eben nicht versäumst in den ersten Wochen, wo dir die Herzchen in den Augen einfach überschäumen, weil du den Hund so niedlich findest, wenn du dann nicht versäumst, für den Hund eine klare Bezugsperson zu sein und eine Person, die klare Entscheidungen trifft, wenn du das nicht versäumst, hast du es aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht in der Pubertät wenigstens insofern einfach, dass der Hund sich nicht wundert, hä, wieso zieht die das jetzt durch, sondern es ist dann ja so, dass der Hund sagt, okay, das weiß ich generell, dass der Mensch das durchzieht, was er sagt oder verlangt. Der findet den Menschen dann auch nervig mitunter, aber er wundert sich zumindest nicht, warum er auf einmal konsequent ist. Also das wäre schon mal ein Tipp, dass man diese wichtige Welpenzeit nicht versäumt, um da klar zu sein. Und das ist ja, klar ist für mich nicht streng, sondern einfach, dass der Hund einen erlebt, was die sagt, zieht sie auch durch.
Ja, und ich glaube, das ist vor allem, ne, wir haben ja darüber gesprochen, Welpen sind so unglaublich süß. Und ich erlebe das tatsächlich ja auch wirklich nicht selten, dass der Welpe, wenn der noch so putzig ist und auch noch so klein ist, und klein beinhaltet ja auch zum Beispiel so Sachen wie, wenn der hochspringt, dann kommt der vielleicht gerade mal bis zum Knie. Und wenn der da mit seinen kleinen Milchzähnchen noch irgendwo dran zieht, dann ist das tendenziell eher so, dass man noch sagt, oh, bist das süß.
Ja.
Und dann macht er das. Na, sagen wir mal, die wachsen ja recht schnell, einfach 4 Monate später. Dann springt der hoch, ist mittlerweile fast am Gesicht und dann zieht der an der Hose und hat aber auf einmal richtig Kraft.
Ja.
Und dann kommen die Leute einmal und sagen, ja, also warum macht der das denn jetzt? Warum macht er denn, was er will? Und dann sage ich, naja, weil er die ganze Zeit machen durfte, was er will. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was viele dann gar nicht verstehen, weil das Verhalten, was sie vorher noch süß fanden, finden sie auf einmal nicht mehr süß. Und ich glaube, das ist so mit der wichtigste Rat, den ich Leuten mitgebe. Überlegt euch, was euer Hund später, wenn er groß ist, darf und nicht darf. Und darunter zählt hochspringen, Besuch zuerst begrüßen, zu Besuch rennen und direkt einfach an ihm riechen. Auch drinnen einfach Verhaltensweisen, ne? Was tue ich, was tue ich nicht. Legt euch das am besten fest, bevor die Herzchen in die Augen kommen, und zieht das beim Welpen schon richtig konsequent durch.
Und du hast voll was Richtiges gesagt. Das Beispiel mit dem Springen. Die Menschen sind ja oft so gepolt, dass sie nur das ändern, was sie stört. Hört sich erstmal komisch an. Ist aber folgendes.
Ist aber so.
Ja, genau, ist aber so. Wenn die zum Beispiel nicht stört, dass er die Nachbarin anspringt, aber jetzt soll er auf einmal nicht mehr zum Hund ohne Rücksprache rennen, also zu einem Hund, den er sieht. Das steht im Hundeheeren eben im gleichen Kontext. Wir können ja abstrakte Entscheidungen fällen, okay, das ist mir, du darfst auf meine Couch, aber aufs Sofa von Oma darfst du nicht, Beispiel. Das kann der Hund eher nicht so vollends wie der Mensch. Das weiß der Mensch, dass man da klar sein muss, wenn man das Sofa erlaubt, dass man da eine klare Regelung finden muss. Was dem Menschen aber oft nicht ganz klar ist, dass harmlose Dinge, wie ich springe Tante Erna an, sich eben ungünstig auf das Draußen auswirkt. Also was ich damit sagen möchte, wie du eben völlig richtig sagst, einigt euch auf ein paar Dinge, was ihr beim Erwachsenenhund haben wollt, ist mein Credo auch nochmal, seid drin, nicht streng, aber seid drin klar, weil das hört sich jetzt, ich weiß kein anderes Wort, also ich meine es nicht so schlimm, wie es sich anhört, die Schlacht gewinnt man aus meiner Sicht drinnen und nicht draußen. Weißt du, wenn man draußen sagt, hör unbedingt auf mich, dann muss man aber drin sich das verdienen.
Ja, und ich finde, was so ein Thema gerade auch nochmal gesagt hast, ganz wichtig ist, an Thema andere Hunde. Ich erlebe das total oft, dass Menschen, wenn ein Hund ein Welpe ist, dann wollen die, dass der mit jedem Hund Kontakt hat.
Ja.
Muss dazu sagen, der Hund will das in dem Alter in der Regel auch nicht. Ich möchte nicht von Ausnahmen sprechen, das ist so, ich sag mal, die meisten Hunde in den ersten Monaten sind die so neugierig, ja. Dann wollen die zu anderen Hunden hin, die verstehen sich auch mit anderen Hunden. Und ich erlebe das ganz häufig, dass Menschen das süß finden, wenn der kleine Welpe Anlauf nimmt, in die Leine rein und ganz schnell zum anderen Hund will. Und dann sehen beide Halter, wie sie da stehen, mit Herz in den Augen, sagen, oh, dürfen die mal Hallo sagen? Und ja, und es ist total crazy, weil sobald der dann ein halbes Jahr ist, dann findet das keiner mehr lustig, wenn der Anlauf nimmt und zum anderen Hund rennt.
Ja.
Und vor allem als Welpe kannst du dem noch so leicht beibringen, du darfst zum anderen Hund, ja, aber nur, wenn du jetzt erstmal kurz sitzt oder bei mir bist, nicht an der Leine ziehst, ich dich beispielsweise abmache, du eigenständig noch wartest, auf mein Freigabekommando hin darfst du dann hingehen. Und diese Impulskontrolle, das als Welpe zu lernen, ist so wichtig. Nicht nur beim Hund, sondern generell. Wenn ich die Impulskontrolle als Welpe vergesse und vernachlässige, und es wird in so wenig Hundeschulen unterrichtet, habe ich in der Pubertät ein Problem.
Richtig. Und was du eben völlig richtig gesagt hast, als Welpe, also ein Welpe ist ja offen dafür. Und vor allen Dingen findet er den Menschen ja einfach noch toll. Und dann kann man, wenn man da sagt, nee, du wartest erstmal, bis du zum anderen Hund kommst, dann findet der Welpe das als empfindet er es als normale Regel, weil er dann ja gar nichts anderes kennt. Wenn der aber mit Beginn der Geschlechtsreife, also was ja nichts anderes als der Start der Pubertät ist, wenn der da erstmal drin ist, findet der den Menschen per se nervig. Und dann kommt hinzu, dass der ja so ein Unabhängigkeitsding am Laufen hat. Also der möchte ja jetzt in die Freiheit und sich verpaaren und so weiter. Wenn er dann aber erstmal den Konflikt hat mit dem Menschen und fragt, was mischst du dich jetzt in meine Angelegenheiten, dann wird es halt hinten raus schwierig. Wenn man aber als Welpe oder einem Welpen beibringt, das ist meine Angelegenheit, ob du zum anderen Hund darfst, dann findet der das, diesen Punkt zumindest in der Pubertät, nicht diskussionswürdig, sondern sagt er, ja, die hat das schon immer entschieden.
Ja, und ich glaube, das ist sowas, viele reden ja auch über die Schwierigkeiten als Welpe, haben wir ja letztendlich auch schon, aber das ist ja mit der Welpe sein nicht getan. Ich finde immer, was ich ganz schön finde, es gibt so ein paar Standardfragen, die werde ich eigentlich immer gefragt. Wie lange dauert das alles? Also zum Beispiel für mich in meiner Hundeschule gilt erstes Jahr Schleppleinenjahr. Warum? Ja. Weil es hört sich total blöd an, wir Menschen haben ein totales Bedürfnis, unseren Hund laufen lassen zu wollen.
Ja.
Das finde ich absolut nachvollziehbar, bin da voll bei euch, mir geht es auch so. Seid euch im Klaren, dass jedes Mal, wenn euer Hund wegläuft und nicht auf euch hört, ihr euch jedes Mal ein bisschen mehr euer Rückrufsignal kaputt macht.
Richtig.
Und um das zu verhindern, Schleppleine dran. Der Hund darf nicht hören können. Das hört sich doof an, ist aber so. Das ist für mich was, wo ich sage...
Wir schreiben im Geheimen auch die Texte für Sendung für die Maus.
Genau. Das ist Christoph. Er wird euch jetzt mal erklären, warum das so ist. Also letztendlich ist es halt was, wo ich sage, auch wenn euch das auf den Senkel geht, das, was ihr am Anfang vermeidet oder vielleicht verhindert oder vielleicht verbindet, wird euch zum Schluss helfen. Ihr habt mit diesem Hund 15 Jahre. Ja. Es ist nicht schlimm, wenn der ein oder auch von mir aus 2 Jahre nur an der Schleppleine ist und noch nicht freilaufen darf. Ihr tut euch einen Gefallen, wenn ihr das richtig aufbaut, muss ich dazu sagen. Weil einfach nur die Schleppleine dran bringt den Hund noch nicht dazu, zurückzukommen, zu hören. Ne? Aber nur, man muss natürlich auch trainieren. Genau, und zum Thema Ausbildung sage ich immer so, gebt dem Hund mal 3 Jahre.
Ja.
3 Jahre finde ich eine gute Zeit für eine Grundausbildung vom Hund. Und wenn ihr diese 3 Jahre vom Hund richtig durchzieht, werdet ihr danach die restlichen 12 Jahre keine Arbeit mehr haben.
Ja, unterschreibe ich komplett. Wir können eigentlich jetzt aufhören.
Gut, alles klar. War schön mit dir. Auf Wiedersehen.
Das hast du sehr. Das war die Ansprache an die Nation. Aber das ist ein Herzensthema von mir, weil... Ich sehe das mit der Schleppleine und dem Nicht-Freilauf eben ganz genauso. Und ja nicht, weil ich nicht möchte, dass die Hunde freilaufen. Was gibt es Schöneres, als seinem eigenen Hund dabei zuzusehen, wie er geordnet über Feld und Weit läuft? Nur der Punkt ist eben geordnet. Und wenn ein Hund, der kann ja auch noch gar nicht hören. Also ich meine, ein 12 Wochen alter Hund, der hört ja nicht verlässlich. Der hört einfach, weil er Angst hat, dich zu verlieren. Aber der Rückruf, ich meine, wie viel Rehen bist du in der Zeit, bist du dann schon begegnet? Und den Jagdtrieb hat er wahrscheinlich noch nicht entwickelt. Und das fährt dann von hinten, wie sagt man, aufzuzäumen. Das halte ich eben für falsch. Also ich finde es unfair, den Hund ins Verderben rennen zu lassen, so jetzt überspitzt gesagt. Ne? Manche verfolgen ja, und aus guter Absicht, aber sie verfolgen die Strategie, ich lasse sprichwörtlich laufen und wenn mich irgendwas stört, dann greife ich ein. Aber der Hund, ja.
Entschuldigung, man darf ja nicht vergessen, warum der Hund eine Pubertät durchmacht.
Ja.
Also der Hund macht eine Pubertät durch, weil er sich ja eigentlich in dieser Zeit vom Rudel auch löst
ja.
und sagt, ich gucke jetzt, ob ich ein neues Rudel finde. Ja, und das ist ja, das ist jetzt sehr ursprünglich, ne? Und unser Haushund hat ja mit dem Wolf jetzt auch nicht mehr so viel zu tun. Ich möchte es auch nicht vergleichen, aber man sollte das, finde ich, ein bisschen im Kopf haben, dass man so sagt, das ist die Zeit, wo dein Hund eigentlich hormonell dafür gemacht ist, nicht mehr jetzt bei dir zu bleiben. Der will Mücke werden, der will die Welt entdecken, der will raus, der will weg. Ja, vielleicht nicht weg von dir, aber der will raus, ne? Der will jetzt Strecke machen. So, und wenn man das im Kopf hat, dass der Hund in dieser Zeit quasi das von sich aus mit reinbringt, zu sagen, ich möchte gerade gar nicht hören, das ist gerade nicht meine Natur, dann habe ich vielleicht auch mehr im Kopf, wenn ich ihn jetzt daran hindere, zu lernen, wie geil das eigentlich ohne mich sein kann da draußen, so blöd das jetzt formuliert klingt, aber wenn er das einmal lernt, wie geil das Jagen ist, wie geil es ist, und glaubt mir, liebe Zuhörer, Jagen in der Pubertät kann ein ziemlich geiles Gefühl für einen Hund sein, aber das ist so ein bisschen wie so eine Droge, ne? Wenn man da einmal dran genippt hat, kann es sein, dass er das existenziell, nein, doch, wirklich ausarbeitet und dann sein Hobby entdeckt. Und es kann auch manchmal helfen, ohne jetzt vom Training mit Rückruf zu sprechen, zu verhindern, dass er das mal für sich feststellt, weil in der Zeit ist er da sehr, sehr sensibel für.
Ja, und in der Zeit kann halt auch die Beziehung zwischen Mensch und Hund aus meiner Sicht wirklich kaputt gehen. Also wenn du vorher dich zu wenig ins Leben einmischst deines Hundes und jetzt auf einmal völlig dich einmischt und nur am Diskutieren bist, der steigt ja dann gedanklich, das kann eben auch passieren in der Pubertät, dass der gedanklich aussteigt und sagt, ich bin hier ja nur in der Diskussion mit meinem Menschen. Da muss man halt auch aufpassen. Und da finde ich immer, dass man in der Pubertät, gehen wir vielleicht noch näher darauf ein, in welchem Alter es wirklich ist, darauf aufpasst, dass man sich nicht verzettelt, weil manche wollen dann in guter Absicht so völlig penibel sein, aber du kannst halt nicht, beim Welpen ist ja die Liste deiner neuen Vokabel oder Signal oder Befehle, die wächst ja fast täglich. Ne? Du kannst dem ja immer was Neues beibringen. Und dass man in der Pubertät von dem Hund nicht alles verlangt, was er jemals konnte, sondern meine Empfehlung ist immer, konzentriert euch auf Basics, auf die Befehle, Signale, die ihr im Alltag konkret braucht. Und mein Lieblingsbeispiel, haben wir kürzlich auch zusammen drüber gesprochen, so Dinge wie Sitz an der Ampel. Ja, wenn du glaubst, dass gehört zu deinem Leben, dann mach das. Wenn du aber darauf verzichten kannst, dann würde ich in dem Augenblick, wo der eh in Diskussionslaune ist, darauf verzichten. Weil dann, wenn du ewig nur diskutierst mit dem Hund, geht er auf was kaputt.
Ja, es kann, glaube ich, in der Pubertät helfen, Geduld und auch, es hört sich komisch an, weil es so ein bisschen widersprüchlich klingt, eine Mischung zwischen Konsequenz und Toleranz mit reinzubringen.
Ja.
Und vielleicht auch zu sagen, okay, vielleicht auch dem Hund ein bisschen Freiraum, also zu geben in dem Bereich zu sagen, es ist okay, dass du das gerade nicht schaffst. Es gibt Dinge, die sind super wichtig, die musst du jetzt schaffen. Aber es ist auch okay, wenn du nicht alles gleich wie eine Abitursprüfung hinkriegst. Ja. Das können wir alles danach nochmal nachholen. Aber die Pubertät, das muss man auch dazu sagen, ist eine Phase, wo der Hund Grundsteine legt. Die Sophie Strothberg hatte ja ein Buch geschrieben über die Pubertät beim Hund. Das fand ich ganz großartig und die hat es so schön beschrieben, indem sie gesagt hat, dass die Pubertät so ist, dass als Welpe will ein Hund einfach alles lernen. Der will alles erleben und dann ist das wie ein großes Bücherregal und alles, was der erlebt, ist ein Buch, das wird dann reingestellt. Und in der Pubertät wird dieses Bücherregal einmal komplett ausgeräumt und es wird einsortiert, was du noch brauchst. Und das finde ich ein ganz, ganz tolles Beispiel, weil ich finde, diese Verbildlichung hilft einem zu verstehen. Erstens, der Hund hat gerade nicht mehr alle Bücher im Schrank. Das heißt, der ist gerade gar nicht in der Lage, teilweise abzurufen, was der bereits gelernt hatte, weil die Bücher alle rausgeräumt wurden.
Aber wichtig ist ja dann, das war mein Ampelbeispiel, dass du es, wenn du die Füße stillhältst, das Buch, was du nicht mehr was du kurz nicht einräumst, noch aus dem Keller holen kannst. Also genau. Du kannst ja irgendwann das wieder rausholen, nur du überforderst ihn, wenn du sagst, räume jetzt alle Bücher wieder ein.
Genau. Und dass man dann sagt, so, okay, du hast jetzt dein Bücherregal ausgeräumt. Ich zeig dir jetzt, welche Bücher du aber auch noch brauchst. Und welche Bücher nicht mehr, ja. Und deshalb ist es auch wieder wichtig, in der Pubertät ja auch diese Konsequenz zu haben, zu sagen, okay, also wir fangen doch einfach mal mit den drei wichtigsten Büchern an.
Ja, genau.
Die wiederholen wir jetzt, weil die sind wichtig, ja. Das kann von mir aus sein, der Rückruf, ein, keine Ahnung, ein Nein, was bedeutet Nein und ja, vielleicht Stopp oder so. Ne? Fangen wir mal mit den wichtigsten Dingen an. Und dann holen wir nach und nach wieder alles mit ins Boot sozusagen. Ja. Und das ist zum Beispiel auch, wie du halt sagst, ne, dass man zum Beispiel auch sagt, an der Straße muss es nicht das Sitz sein, aber zum Beispiel ein Stopp ist wichtig.
Ja. Ja?
Das ist zum Beispiel so meins. Ich habe zum Beispiel mit meinem Hund sowieso nie Sitz an der Straße gemacht, weil ich halt einfach auch der Meinung bin, mir ist es wichtig, dass mein Hund an der Straße immer hält und nicht sich hinsetzt, weil mein Hund, ich habe doch nie einen Hund erlebt, der das, egal wie oft man das macht und wie sehr man das durchsetzt mit dem Sitz an der Straße, der eigenständig sich an der Straße dadurch hinsetzt. Also habe ich noch nie erlebt irgendwie.
Und ich habe einen Hund erlebt, der das macht. Und weißt du, was es war? Das war ein Behindertenbegleithund. Das ist eine Kundin gewesen, die hat ein schwerstbehindertes Kind und die hat den, es war ein Golden Retriever, Arbeitslinie, dafür ausgebildet. Weißt du, was die aber gemacht hat? Die hat bei jedem Wechsel des Untergrunds drauf bestanden. Also nicht an der Straße, sondern Übergang Rasen, Schotter, Asphalt, Laub. Da wird man irre. Das hat funktioniert. Ich glaube nicht, dass das an der Straße alleine funktioniert, wenn du nur am Asphalt, ne? Was du eben gesagt hast.
Aber was wiederum funktioniert hat, ist, dass ich zum Beispiel bei meinem Hund, wie gesagt, einfach gesagt habe, wir stoppen an der Straße und wir gehen immer nur über die Straße, wenn ich dir das freigebe.
Ja, das klappt.
Und das klappt. Weil das war wirklich so, das muss man dazu sagen, ich habe das auch geübt, im Sinne von, ich habe auch geübt, dass ich einfach weiterlaufe und dass sie dann einfach wirklich stehen bleiben musste.
Was ist denn Sitz? Es hindert den Hund an der Flucht. Und wenn der gerade sich verpaaren will oder wenn der in Diskussionsmanier ist oder vielleicht kommen wir da drauf, Pubertät hat ja auch ganz viel Unsicherheit und Angst in dem Hund, dann mag der sich einfach nicht hinsetzen. Ich finde, das ist auch wichtig zu verstehen, dass Sitz einfach kein grundsätzlich natürliches Verhalten ist in der Öffentlichkeit für einen Hund, im Sinne von, das ist kein sicheres Gebiet. Also der möchte sich vielleicht gar nicht hinsetzen, weil er jetzt sich tot diskutieren möchte, sondern weil er auf der gegenüberliegenden Seite irgendeine Gefahr sieht und sich dann nicht hinsetzen mag.
Ja, und ich glaube, dass ein Sitz, also ich will jetzt nicht ständig nur auf das Sitz eingehen, aber dass ein...
Doch, das machen wir.
Ich erlebe das total oft und das ist jetzt nicht nur das Sitz an der Straße. Ich erlebe sehr, sehr häufig, dass Halter denken, sie erziehen ihren Hund, indem sie ihn körperlich einschränken durch einen Sitz, durch einen Leib.
Ja.
Dann denken, dass der Hund dadurch jetzt etwas lernt.
Ja.
Und das ist nicht der Fall, weil der Hund ganz oft einfach nur umsetzt, was der Halter sagt, aber überhaupt nicht versteht, worum es jetzt eigentlich geht. Ja. Und das hat einfach was damit zu tun, dass ich finde, dass wir als Menschen sehr oft verlernt haben, so ein bisschen auf die Energie des Hundes zu hören, statt wir konzentrieren uns auf Worte und auf, dass der Hund körperlich etwas tut, aber nicht darauf, welche Energie hat der Hund. Ich erlebe das ganz oft, dass Hunde nur gesagt bekommen, Sitz, weil der Halter jetzt will, dass der Hund wartet zum Beispiel oder sowas und der Hund sitzt da wie ein, gespannt wie ein Flitzebogen im Sitz.
Ja.
Und dann sagen die, oh, guck mal, der ist so ruhig und dann geben die ihm das Go und der Hund rast los.
Ja, ja.
Jetzt hat der Hund nichts gelernt. Der hat nur gelernt, sich körperlich so lange zusammenzureißen, bis du das Go gibst. Wenn du willst, dass der Hund ruhig wird, wenn du willst, dass der Hund sich entspannt, hätte er erst gehen dürfen, wenn der richtig entspannt sitzt. Und das ist was, was verpasst wird. Und ich finde, das macht auch in der Pubertät dann viel aus, dass dann ganz oft, dass man so denkt, oh ja, das reicht ja eigentlich. Obwohl wir Menschen das können. Also wenn ich in der Grundschule dann mit den Menschen arbeite und sage, fang mal wieder an, auf dein Gefühl zu hören. Hast du gerade das Gefühl, dass der Hund Druck macht bei dir, wenn er nah ist oder sowas? Und die Leute wieder anfangen, darauf zu hören und sagen, ja, eigentlich schon. Oder wenn ich sage, glaubst du, dass der jetzt bei dir ist geistig gerade oder dass der noch woanders ist, dann können die das immer sagen, aber sie verlernen.
Ja, das stimmt. Und was vielleicht abschließend da noch zu, dass ich finde es wichtig zu wissen, dass sich die Pubertät nicht verwächst. Also die Diskussion, man kann jetzt nicht sagen, die Pubertät hört irgendwann auf, aber man kann jetzt nicht sagen, ach, ich gehe jetzt mal erziehungstechnisch in den Winterschlaf. Das verwächst sie schon alles. Aber das Gegenteil, und da finde ich dein Bücherbeispiel hervorragend, darf halt auch nicht der Fall sein. Du kannst den nicht überfrachten mit Signalen, sondern dass die Leute sich eben vielleicht 5 Befehle, Vokabeln, Signale, wie auch immer wir das nennen, raussuchen, auf diese bestehen. Und die anderen sind kurz in der Bücherei vielleicht und nicht im eigenen Schrank.
Genau, und da einfach geduldig sind. Und das ist so das, was ich sage, in der Pubertät gilt wirklich wiederholen, 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 wiederholen. Und sei nicht da und sag, und ich weiß, es ist super einfach gesagt, weil vor allem mit dem eigenen Hund, sitz nicht da und sag, oh, ich habe dir das doch jetzt schon dreimal erklärt, bist du zu dumm, es zu verstehen. Sondern ja. Wirklich zu sagen, er kann es gerade nicht. Es geht gerade in der Pubertät einfach mal ein paar Monate darum, dass du einfach nur ständig sagst, ja, das Buch gehört immer noch ins Bücherregal. Ja. Und er nimmt es wieder raus und sagt, bist du sicher, dass das Buch reingeht? Und du sagst, ja, genau, das Buch gehört ins Bücherregal. Ja. Und es wird sich lohnen, auch wenn man am Anfang das Gefühl hat, oh mein Gott, man hat es jetzt tausendmal gemacht, der Hund lernt ja gerade gar nicht. Ja. Doch er lernt, es sieht nur nicht so aus.
Vielleicht hilft das den Hörern, das ein bisschen menschlich zu betrachten, wenn man einen Teenie hat in der Vollpubertät, der vielleicht sonst sein Zimmer selber aufgeräumt hat und geputzt hat, dass man, und jetzt ist der in der Megapubertät und der macht einfach nichts mehr, dass man da vielleicht sagt, okay, diesen Job übernehme ich, aber du ziehst dir nach wie vor deine Schuhe irgendwie unten aus und alles, was du an Essen mit hochnimmst, bringst du auch wieder runter. Was ich damit sagen möchte, da überfrachtet man den ja auch nicht, sondern verlangt nur die Bücher ins Regal zu stellen, die es umzusetzen gilt oder die er in der Lage ist zu umzusetzen.
Und was ich vielleicht auch mal ganz kurz, oder einfach mal, dass wir es noch mit reinschmeißen, ich glaube, das haben wir vorhin nicht gesagt, zum Thema, wann beginnt die Pubertät, woran erkenne ich das denn?
Ja.
Ich glaube, zwei super Merkmale sind, der Hund beginnt in der Regel so mit der Pubertät, wenn der anfängt, das Beinchen zu heben, und die Hündin mit ihrer ersten Läufigkeit, beziehungsweise so ein bisschen vorher schon.
Mhm. Ja.
So zur Orientierung. Und ich möchte noch dazu sagen, ich habe ja eine Hündin, würde sagen, dass ich auch bei vielen, vielen mitbekommen habe, dass die Hündinnen sich mit den Läufigkeiten, auch so mit den ersten drei Läufigkeiten, ich finde, die ersten drei Jahre sind, also sowohl beim Rüden als auch bei der Hündin, das sind noch Entwicklungsjahre, und ich habe das schon sehr oft erlebt, dass Hündinnen auf einmal mit ihrer ersten, zweiten oder dritten Läufigkeit zum Beispiel sagen, so ab jetzt finde ich andere Hunde blöd, ich brauche das nicht mehr. Und man darf halt nicht vergessen, auch Hunde werden erwachsen, zumindest ja. Wenn sie nicht sehr früh kastriert werden. Und ich persönlich finde das auch nicht so schlimm, weil ich auch sagen muss, ich persönlich...
Was findest du nicht schlimm, dass sie erwachsen werden?
Dass sie erwachsen werden, genau. Weil... Erwachsen werden bedeutet rationaleres Denken. Das finde ich bei meiner Hündin definitiv. Nicht mehr so impulsiv handeln, mal das Gehirn mitnehmen. Und ja, sie findet auch nicht mehr jeden Hund gut, aber ich brauche das auch nicht, dass sie jeden Hund gut findet. Mhm. Also das ist für mich was, wo ich auch sage, gut, meine speziell jetzt, die hatte sowieso Probleme mit anderen Hunden, seit ich sie bekommen habe, ich habe sie ja übernommen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich brauche es auch nicht, dass mein Hund zu jedem Hund hinrennen will.
Mhm.
Und das stört mich daher auch nicht so.
Und du hast völlig richtig gesagt, wie man die Pubertät oder die ersten Zeichen da erkennt. Und ich finde, man kann zwischen Rüden und Hündin auf jeden Fall unterscheiden. Ich finde es teilweise beim Rüden natürlich einfacher, wenn er das Bein hebt. Es ist einfacher zu erkennen, als was sind die Vorboten einer Läufigkeit. Aber manchmal heben Rüden aus verschiedenen Gründen erst später das Bein, obwohl sie schon in der Pubertät sind, weil ihnen das nicht wichtig ist, weil sie nicht gesehen werden wollen oder weil sie Hüftprobleme haben oder. Was vielleicht so ein guter Indikator ist, jetzt geht's bald los mit Geschlechtsreife, also Interesse an dem anderen Geschlecht, Interesse, wer ist denn da, dass die einfach dieses Schnüffeln anfangen. Und ein Welpenschnüffeln ist ja, was ist da? Ich nehme es im Mund. Also ein Blatt, eine Eiche, eine Zigarette ist alles interessant, aber ist die Qualität in der Pubertät des Schnüffelns, also dieses Urin aufnehmen und schnüffeln, wer ist das? Das ist, finde ich, ein gutes Zeichen für, aha, die sind jetzt gerade damit beschäftigt. Wer geht hier eigentlich noch spazieren?
Ja, und ich glaube, das ist auch, also ich möchte jetzt hier gar nicht großartig auf das Thema Kastration eingehen. Ich möchte lediglich gerade mal reinschmeißen, einfach damit man das mal gehört hat, weil Kastration halt nicht so jetzt hier in dieser Anfangszeit reingehört. Bitte, bitte, bitte überdenkt Kastrationen sehr genau. Es hat nämlich wirklich ernsthaftere Konsequenzen. Ich habe schon sehr viele Negativbeispiele erlebt. Ich bin nicht pro oder contra Kastration. Das möchte ich einmal klarstellen. Ich bin gegen die Pauschalkastration, ja. Weil es einfach so ist, ich habe zum Beispiel schon erlebt gehabt, da hatte ich eine Hündin, bin gerufen worden, hat große Aggressionsprobleme gehabt und der Tierarzt hatte empfohlen, dann kastrieren sie doch ihren Hund, es war ein Rüde, und die haben ihn kastriert und es wurde exponentiell schlimmer. Warum? weil dieser Hund nicht durch sein Testosteron aggressiv war, sondern durch sein Cortisol. Der Hund hatte Stress und war deshalb aggressiv. Jetzt haben wir dem das Testosteron genommen, weil das ist nämlich das Hormon, was du einem Hund nimmst, wenn du ihn kastrierst. Und das Testosteron kann auch ein natürlicher Dämmstoff vom Cortisol sein. So, ja. Was ist passiert? Das Cortisol hatte jetzt richtig, gib ihm, hatte richtig Lauf, weil das Testosteron jetzt als Dämmstoff gefehlt hat. Und dann wurde es richtig schlimm. Was ich auch schon erlebt habe, ist, dass die Tierärzte empfohlen haben, den Hund kastrieren zu lassen, weil er jagt. Mhm. Auch Jagdverhalten ist kein testosterongesteuertes Verhalten. Und das sind halt so Sachen, wo ich sage, ich bin, wie gesagt, nicht pro oder contra Kastration, aber informiert euch bitte. Wenn ihr euren Hund kastrieren lasst, seid euch im Klaren darüber, was da passiert. Und auch die pauschale Aussage, das ist immer krebsverhindernd, ist einfach faktisch falsch und kann unter bestimmten Umständen auch vielleicht andere Krebsarten verursachen. Ich entscheide das immer selbst, aber informiert euch bitte vorher.
Das würde ich genau so sagen wie du. Und ich maße mir da immer auch nie einen medizinischen Rat, würde ich mir nie anmaßen, weil ich bin keine Tierärztin. Du hast sie vorhin schon erwähnt, Sophie Strottbeck. Ich finde ihr Buch, das den unscheinbaren Titel Kastration beim Hund hat, so eindrucksvoll ist aber der Inhalt, das sollte jeder einmal gelesen haben, dass es gibt ja durchaus Fälle, wo man dem Hund einen Gefallen tut mit einer Kastration.
Das Buch ist auch von Udo Ganzloser, möchte ich gerade noch mit reingeschmissen haben.
Ja. Ja. Eine Kastration kann dem Hund ja auch Stress nehmen, aber man muss eben gucken, dass es nicht, wie du gesagt hast, eine frühe Kastration verhindert eben keine Probleme. Es werden Probleme in der Pubertät auftauchen, mal größere, mal schlechtere. Und das gilt es vielleicht, mit dem Mythos etwas aufräumen. Wenn du einen Hund früh kastrierst, dann wird die Pubertät milder. Das ist einfach mal Quatsch. Und dieses erwähnte Buch beschäftigt sich eben ganz viel damit. Und was wir noch nicht erwähnt haben, das wird vielleicht das Letzte zum Thema Kastration, sonst sprengt das den Rahmen. Ja. Beim Rüden finde ich es vorteilhaft, diesen Kastrations-Chip sozusagen, den Hormon-Chip, das gaukelt ja eine Kastration vor, also das Testosteron wird runtergefahren. Und das empfehle ich tatsächlich vereinzelt Kunden, aber eben nicht, weil wir es nicht in den Griff kriegen, und eben auch keinem jungen Hund. Aber manchmal kann man, wenn man das Testosteron runterfährt bei einem Rüden, dann wieder gegen antrainieren. Weißt du, wie ich meine? Weil wenn ein Hund hypersexuell motiviert ist, kommst du, auch da hat Training Grenzen, irgendwann nicht mehr in seinen Schädel rein, weil er sagt, ich möchte mich verpaaren und sonst nichts. Ja. Das hat leider eine Hündin nicht, diese Möglichkeit.
Genau, und auch bei Hündinnen, wenn zum Beispiel eine Hündin exzessiv mit der Scheinträchtigkeit oder Läufigkeit Probleme hat. Ich hatte eine Bekannte, die hatte eine Hündin, die hat geblutet, als wäre sie abgestochen worden. Ja. Das habe ich noch nie erlebt. Weißer Schäferhund auch noch, die ist halt irgendwo gelegen, dann ist sie aufgestanden, der komplette Hund war voller Blut. Ja, klar, natürlich habe ich verstanden, warum die dann die Hündin kastriert haben.
Ja.
Genau, also das jetzt kurz, um das jetzt abzuschließen, das Thema Kastration. Kommen wir mal zu dem Thema, was ich sehr wichtig finde, warum wir eigentlich über das Thema Pubertät sprechen. Ich finde ja, das Problem ist, dass viele Leute, die vor allem so die sich nicht viel informieren, die sich nicht Gedanken machen, die holen sich dann den süßen Hund und dann kommt der in die Pubertät und dann wird der anstrengend und dann wird der abgegeben. Mhm. Das ist der Grund, warum ganz, ganz viele Hunde in der Pubertät im Tierheim landen, in neue Zuhause suchen und so weiter. Und man findet, wenn man online geht und sagt, okay, ich entscheide mich jetzt, ich möchte keinen Tierheimhund, ich möchte aber auch keinen Züchterhund, ich möchte einen Hund, der aus zweiter Hand abgegeben wird. Finde ich auch immer eine ganz tolle Sache, weil nicht jeder bringt seinen Hund ins Tierheim, was ich grundsätzlich ja auch gut finde, dass manche Leute wirklich sagen, ich möchte oder muss meinen Hund jetzt abgeben, aber ich suche selbst für den ein neues Zuhause und ich werde den nicht ins Tierheim geben, weil das für meinen Hund nicht gut ist. Ich will wissen, wo der hinkommt. So. Und deswegen finde ich durchaus, dass man natürlich mit Bedacht und mit Verstand auch durchaus im Internet mal nach Hunden gucken kann, die eben aus zweiter Hand abgegeben werden. Und da sind so, so, so viele einjährige Hunde dabei. Und ich finde, dass es schon durchaus auch was Gutes haben kann, zu sagen, okay, ich will eigentlich keinen Welpen, aber ich will jetzt auch keinen, was weiß ich, alten Hund. Was ich übrigens sehr schade finde, auch alte Hunde können ganz, ganz tolle Hunde sein, möchte ich jetzt immer dazu sagen. Dann wäre aber auch zu sagen, okay, ich hole mir einen einjährigen Hund und berechne einfach mit ein, dass der gerade in der Pubertät ist, auch eine Option.
Ja, und da, warum ist das eine Option? Auch, weil du dann eben nicht diese emotionale Geschichte hast. Manche sind ja von ihrem Hund in der Pubertät enttäuscht, also weil sie eben dieses Beispiel von vorhin noch haben, eben habe ich dich im Arm gehabt, du süßer Welpe, und du fandst mich toll, jetzt findest du mich scheinbar nicht gut. Wenn du einen einjährigen Hund erst dann kennenlernst, das fehlt dir ja dann schon mal. Also enttäuscht kannst du nicht sein, weil du siehst ihn so, wie er ist. Genau, das finde ich aber einen ganz wichtigen Aspekt, dass man ja diese emotionale Bindung vom Anfang und diese Enttäuschung wäre dann eben ja nicht da.
Und auch wenn man dann vielleicht so ein bisschen, also die Fehler noch ein bisschen, ja, sag ich mal, ausbügeln muss, die vielleicht dann der vorherige Hundebesitzer gemacht hat, weil er vielleicht eben nicht konsequent war, weil er vielleicht eben nicht ja, dem Hund Grenzen gegeben hat. Ich glaube, dass es auch seinen Vorteil haben kann, manchmal als fremde Person in die Pubertät einzuwirken. Hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich als Hundetrainer habe es immer viel leichter mit Hunden im Training als der Besitzer, weshalb ich auch nicht so häufig in die Situation komme, dass ich sage, komm, ich mache das jetzt mal mit deinem Hund. Weil dadurch zwei Dinge passieren. Einmal, ich werde immer beeindruckender sein für deinen Hund als du, weil dein Hund dich kennt, weil dein Hund dich einschätzen kann, sonst irgendwas. Und ich möchte beim Halter den Frust ständig hervorrufen, oh, bei der klappt das ja.
Ja. Ich mach, vor allen Dingen bringt das gar nichts. Ich möchte eben kein schlechtes Gefühl beim Halter hervorrufen. Das genau. Haben die ja sowieso, wenn es nicht läuft.
Ich mache das manchmal schon. Also manchmal mache ich es auch so, dass ich in meiner Gruppenstunde, wenn ich dann keinen Hund dabei habe, auch zum Beispiel, ich kenne ja die Hunde und die Halter irgendwann, und dass ich dann auch mal was vormache oder sowas mit einem Hund, den ich kenne, das mache ich schon. Manchmal mache ich es, wenn dann wirklich vom Halter kommt, der macht das einfach nicht. Da zeige ich schon auch manchmal, doch. Einfach das, weil dann manchmal kann es auch helfen, die Motivation wiederzufinden, weil man sagt, okay, gut, der kann das doch, ich muss es jetzt einfach nur üben. Und man darf auch nicht vergessen, dass ich als Hundetrainer einfach auch ganz, ganz anders mit dem Hund rede und kommuniziere, weil ich das ja alles schon gelernt habe. Und jemand, der in meine Hundeschule kommt, lernt das ja gerade erst. Worauf ich hinaus will, ist, manchmal kann es ein Vorteil sein, wenn man eben in der Pubertät auf einmal als fremde Person autoritär dann mal eingreift. Und das kann auch manchmal gut sein, dass man dann vielleicht auch es einfacher hat, das Ganze dann wieder in den Griff zu kriegen.
Das stimmt. Und da fällt mir gerade ein, hast du es auch manchmal, spiegeln mir manchmal Kunden wieder, nicht spiegeln, das sagen sie mir, dass es beim einen Partner besser läuft als beim anderen und in der Pubertät oft bei dem Partner, der sich weniger mit dem Hund beschäftigt. Und dann sagt der, ich weiß gar nicht, was du hast, bei mir läuft es. Und das ist ja gerade genau das, was du beschrieben hast. Das ist, natürlich ist der Partner dann nicht fremd für den Hund, aber der Hund ist ja da wie der Mensch. Je näher man zu einem Menschen, zu einem Lebewesen, zu, in dem Fall zu dem Hund steht, desto mehr nimmt man sich heraus. Also das kennt man ja von sich selbst. Ne? Wenn man sich nicht gut kennt, dann würde man nicht so rumfrotzeln oder so. Und man steckt so natürliche Anstandsgrenzen. Die sind, je näher man sich steht, etwas weiter gesteckt. Und so ist das, das erkläre ich mir meinen Kunden, ja, das funktioniert jetzt bei deinem Mann, der vielleicht weniger zu Hause ist, weil der Hund noch nicht so viele Lücken im System entdeckt hat und einfach nicht so in Diskussionslaune ist.
Ich wollte es gerade sagen, das ist ja, sagt man ja bei Kindern auch, dass die sich zu Hause immer am schlimmsten benehmen, aber auch einfach, weil sie sich da halt auch am wohlsten
sicher fühlen. Ja.
Das darf man ja nicht vergessen, ne? Das liegt ja nicht immer daran, weil du derjenige bist, der das nicht richtig macht, sondern weil dein Kind weiß, es darf bei dir auch irgendwo so sein, und das ist auch eigentlich was Gutes. Und ja, ich mache auch öfters die Erfahrung, dass es eher tendenziell so ist, dass es dann bei der Frau weniger klappt als beim Mann. Und ich finde, wie du sagst, ne, das hat so ganz, ganz viele Gründe. Das ist einmal, weil der Mann vielleicht sagt, okay, mir sind jetzt nur die zwei Sachen wichtig, aber da gibt's bei mir auch gar keinen Diskussionsspielraum. Ja, die werden einfach gemacht. Das ist sowas, was ich finde, was auch so Stärke ganz oft von der männlichen Energie ist. Die sind dann so stupide manchmal, dass es halt richtig ist, ja, dass man so sagt, ja, du hast zwei Dinge und da gibt's gar keinen Diskussionsspielraum und die werden gemacht. Punkt. Dann ja. Weißt du, und hey, daran bin ich und sowas. Aber natürlich fehlt da dann manchmal eben auch dieses Weibliche, dieses, guck mal, aber jetzt kriegst du dieses kleine Signal nicht mit und das wäre gerade total wichtig gewesen. Und da spielt dann wieder die Stärke der Frau mit rein, die dann sagen kann, ja, das Signal, ich habe das mitgekriegt, das war ja wie eine große Flagge, die geweht hat, das habe ich natürlich und da gehe ich drauf ein. Und ja, nicht verzagen, wenn es in der Pubertät dann mal eben bei dem einen besser klappt als bei dem anderen. Das kann ganz, ganz verschiedene Gründe haben und heißt nicht, dass der andere das jetzt falsch macht, sondern vielleicht, dass man einfach merkt, ah, okay, vielleicht braucht der Hund jetzt gerade in der Phase eher tendenziell das. Und ich finde da, und ich weiß, es ist super schwierig, aber einfach das mehr so zu sehen, okay, was funktioniert denn gerade beim anderen besser? Ja. Was kann ich vielleicht einfach gerade besser machen, ohne sich selbst dadurch schlecht zu machen?
Das war doch in unserer, war das Folge 3 mit den Welpen und der als Paar ein Welpen zu haben? Ja. Da haben wir auch schon mal drauf eingegangen, dass man eben zugewandter miteinander umgehen muss. Es nützt ja niemandem zu sagen, jetzt mach alles du, weil bei dir klappt es, sondern eben ist ja fast interessant und spannend, eine eigene Feldstudie zu machen. Was klappt denn bei dem anderen besser und was könnten die Gründe dafür sein?
Ja, genau so sehe ich das. Gibt es denn jetzt noch was, wo du sagst, das sollten wir auf jeden Fall noch besprechen?
Ja, ich möchte nicht zu viel, was heißt ich möchte, es soll jetzt hier keine Werbung sein, aber ich muss noch einmal Sophie Strottbeck erwähnen. Sie hat diesen Mega-Artikel geschrieben, ich glaube, er heißt Die Hündin, das unbekannte, die intakte Hündin, das unbekannte Wesen. Und den empfehle ich immer gerne Menschen, die eine Hündin haben, die zum ersten Mal läufig wird, weil diese Läufigkeit, wie du es eben als Beispiel von deiner Freundin gesagt hast, das ist ja die Ausnahme, dass die wie abgeschlachtet bluten. Das ist ja in der Regel sehr, sehr, sehr viel harmloser als beim Menschen. Und da gibt es einfach Dinge, das ist nicht schwarz und weiß, oh, sie blutet, sie kann jetzt gedeckt werden, oh, sie blutet nicht mehr, die Läufigkeit ist vorbei. Also es gibt so viele Grauzonen dazwischen und das finde ich noch wichtig, dass sich Hündinnenbesitzer da informieren, auch was das Thema Scheinträchtigkeit, was ja im Sinne einer Scheinmutterschaft ist, weil es immer dann einsetzt, wenn die Welpen dann da wären. Alles, was da so zusammenhängt, dass man vielleicht da auch nochmal sich gründlich informiert, weil auch das gehört ja zur Pubertät.
Ja, und also das ist so, ich hatte letztens in meiner Gruppe eine, die kam und sagt, ich kann nicht mehr. Die reagiert, die Hündin war gerade läufig und die hat gesagt, es geht nichts mehr, nichts. Die hört nicht mehr, die will nur noch weg, die zieht wie ein bescheuert an der Leine. Sagt sie, also das geht nicht mehr. Und ich sage, ja, es hört auf. Also ich kenne das von meiner auch, diese 3 Wochen Läufigkeit, die sind, da ist mein Hund out of order. Und da bin ich aber dann auch, weil ich einfach weiß, sie ist gerade out of order, sie läuft gerade einfach nur total rattig durch die Gegend. Und also meine war da ja wirklich, wenn die aus einem Kilometer Entfernung konnte die unkastrierte Rüden riechen und dann hat die sich einfach mitten auf die Straße gestellt und dann stand die da wie einbetoniert und dann hat die Rute zur Seite genommen und war bereit, sich fortzupflanzen und dann wartet die auch 10 Minuten, bis der Rüde dann da ist. Das war schon manchmal ein Kampf, aber ich habe in dieser Zeit, in diesen 3 Wochen, mein Gott, Hund an die Schleppleine. Und dann habe ich auch nicht viel von ihr verlangt. Da habe ich auch nicht viel verlangt, dass sie jetzt bei Fuß geht und dass sie jetzt sitzt und sowas. Dann habe ich die halt mal 3 Wochen durch die Läufigkeit gehen lassen und dann war die ja wieder ansprechbar. Ja.
Und hinten raus kommt doch immer eine Verbesserung. Also in den meisten Fällen ist doch ein Reifeschub zu sehen, gerade bei deiner Hündin.
Ja, vor allem am Anfang, finde ich auch.
Ja.
Und das ist halt auch was, wo ich dann auch, da kommen wir wieder zum Thema, ne, einfach mal geduldig sein und auch ein bisschen Verständnis einfach dafür haben, dass man hormonell jetzt gerade durch was durchgeht. Und ja, ich habe so viele süße, lustige Sachen auch mit Läufigkeit erlebt. Ich war mal mit ich habe zwei süße Läufigkeitsgeschichten vom Tierarzt. Da war meine läufig und sie wurde operiert. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Auf jeden Fall wurde sie in Narkose gelegt. Und ich war da und dann war eine ältere Dame da mit einem Rüden, einem intakten Rüden. Und wir kamen so rein und dieser Rüde, also dann hat dieser Dame und dem Hund angesetzt, das ist so ihr Ein und Alles, ja. Und der Rüde, der hatte irgendwas an der Pfote und die kam gerade von der Info und sollten sich ins Wartezimmer setzen und dieser Hund humpelte sehr herzzerreißend. Und die ältere Dame war die ganze Zeit so, oh, und tut's weh und oh, komm und Schatzi und hier und so. Und dann humpelte der Hund sehr theatralisch zu seinem Sitzplatz, wo die sich dann hinsetzte. Und wir kamen dann also rein, ich habe das noch gesehen und dann habe ich mich hingesetzt und dann wurden die aufgerufen. Und dann stieg sie auf und in dem Moment, wo sie aufstand, roch der Rüde meine Hündin. Ich sag dir, der hat seinen Krückstock zur Seite geschmissen, der Komplizen. Das war Wahnsinn. Das war wirklich, der hat die gerochen und dann ist er da vorbei und dann hat er die Show gemacht für sie und auf einmal war alles vergessen. Und da habe ich nur so gedacht, das war so lustig, weil du gemerkt hast, dieser Hund war hauptsächlich auch viel so, weil die Halterin halt sehr viel drauf eingegangen ist. Ja. Und in dem Moment, wo dann die läufige Hündin war, war das dann total egal. Das war, ich habe mich so weggeschmissen. War wirklich mehr Show, als dass es wirklich weh tat. Und das zweite war, da war dieselbe Situation quasi, da war sie dann, sie war ja immer noch läufig und wurde in Narkose gelegt und ist dann aufgewacht und sie war kaum in der Lage zu stehen. Sie war wie betrunken, ich musste jetzt irgendwie auch mal sie ins Auto kriegen und wir haben sie so gehalten mit zwei Personen, dass sie halt, sie schwankte so durch den Flur und dann kam halt auch, da war halt auch ein unkastrierter Rüde und sie stand da so wie besoffen und hat die Rute zur Seite genommen. Und da habe ich nur gedacht, ja, weißt du, kannst nicht mal gerade auslaufen, aber fortpflanzen gehen. Und stand sie da und hat sie die Rute zur Seite und hat so, hallo, ich bin Lada, können wir Babys machen? Und dann hat er, Alter, nicht dein Ernst. Fand ich sehr süß. Also, ich finde nicht alles nur negativ. Und meine ist jetzt 15 und sie ist intakt gewesen, immer. Und ich habe bis jetzt auch keine Probleme gehabt. Ich habe immer mal wieder Ultraschall gemacht, als sie jünger war, so ein bisschen als Vorsorge, um einfach auch zu gucken, dass alles okay ist. Ja. Und immer gut funktioniert und ich würde es, glaube ich, auch nicht anders machen und ich finde, die Läufigkeit ist jetzt nichts, was so dramatisch ist, dass man da zweimal im Jahr, beziehungsweise meine wurde immer so alle 8-9 Monate läufig, nicht überstehen würde.
Ja, vielleicht eine Sache noch, darüber haben wir noch nicht gesprochen, kurz angerissen, dass es in der Pubertät so ungefähr zwischen dem 7. und 9. Lebensmonat sind die Hunde ja nochmal sehr unsicher. Ich möchte jetzt nicht gleich von ängstlich sprechen, aber dass das die Hörer auch wissen, dass es in der Zeit sein kann, dass Dinge, die gar nicht mehr gefährlich waren, also gelbe Säcke, die auf einmal an der Straße stehen oder eine Mülltonne, dann auf einmal komisch sind. Und da ist es die Kunst, dann so eine Waage zu sein, dass man nicht einfach drüber geht, interessiert mich nicht, weil den Hund interessiert ist, aber eben auch nicht das Riesendrama jetzt zu machen. Oh Gott, eine schlimme Papiertonne. Aber da kann man sich als Hund eben, als Mensch ziemlich, ich hasse das Wort, aber es fällt gerade kein anderes ein, profilieren, also gut darstellen als Mensch vorm Hund, dass man sagt, ja, ich nehme deine Ängste ernst, ich schaue mal, so gefährlich ist sie nicht und weiter geht's. Ja. Das finde ich noch wichtig zu sagen, dass es eben diese unsichere Phase geben kann.
Und ich finde es auch wichtig, dass man das halt vielleicht auch einfach weiß, damit man auch wirklich sagen kann, ah, guck mal, das ist jetzt so eine Phase, wo sie unsicher ist, wir bleiben aber dran, wir gehen da gemeinsam durch. Und nicht zu sagen, oh Gott, scheiße, die hat jetzt Angst, was mache ich jetzt? Und selbst ja, so in so eine Panik zu verfallen. Ja, ja. Und ich habe das sehr krass bei einem aus meinem Unterricht jetzt gerade, die hatte gar kein Problem mit Zügen, wirklich gar nicht. Die waren am Bahnhof, die haben da die Tochter auch zum Bahnhof gebracht und es war gar kein Problem, sind selbst Zug gefahren. Und von heute auf morgen, ohne Grund, hatte dieser Hund jetzt gerade eine solche Panik gegenüber Zügen entwickelt, dass sie selbst von Weitem schon flüchten will. Und ja, das ist passiert. Ja. Und das sind halt wirklich so Situationen, wo man natürlich sagt, okay, scheiße, aber dranbleiben und einfach hoffen, dass sich das vielleicht auch ein bisschen legt. Ja. Auch mit der Läufigkeit. Das kann wirklich auch sein, dass sich manchmal ja, das auch mit der Läufigkeit wieder erledigen.
Ja, das stimmt.
Gut. Gut. Ja, vielen Dank, dass du heute bei dem Thema dabei warst.
Gerne.
Sehr spannend. Ich hoffe, dass die Zuhörer auch wieder eine Menge mitnehmen. Und genau, den Link zu dem Buch werde ich wieder reinmachen, auch den Link zu deinen Büchern, auch den Link zu meinem Buch. Und aber auch das, den Link mal zu Sophies Buch ist vielleicht für die Leute auch ganz gut, mal zu wissen, was sie da machen. Und genau, ja, dann vielen Dank.
Vielen Dank. Bis bald.
Bis bald. Tschüss. Ciao.